Meine Brüder und Schwestern, schönen Abend, Gott segne euch alle. Gelobt sei unser Gott für alle seine Barmherzigkeiten, seine Liebe, seine Güte und sein Schutz. Gelobt sei der Name des Herrn. Bitte nehmt Platz. Es gibt ein sehr schönes Zeugnis, das mir auch vor kurzem erzählt wurde von einer Familie hier in Kolumbien. Sie mussten in die Stadt ziehen, aber sie hatten eine Landfläche, einen Bauernhof, wie soll ich es sagen, eine Fläche, wo sie gebaut haben, wo sie Ertrag von der Erde gewonnen haben. Sie hatten nämlich eine Kaffeeplantage, aber aufgrund der ganzen Situation, die sich ergeben hat, Mangel aufgrund der Pandemie, mussten sie wieder zurückkehren, wieder in ihre Landfläche. Und diese Landwirtschaftsfläche, die sie hatten, es blieb ihnen fast nichts über. So wie es steht in der Bibel, nur wenige Körner, nur wenige Kaffeekörner hatten sie und wenige Samen hatten sie, Kaffeesamen, aber kein Dünger. Sie hatten auch das Geld nicht dafür. Und wir wissen, damit eine Blume oder eine Pflanze wachsen kann, gedeihen kann und Früchte bringen kann, braucht sie Dünger. Sie braucht diese Nährwerte, um kräftig zu wachsen, dieser Dünger, um wachsen zu können, um Früchte bringen zu können. Und sie hatten die Verheißung des Heiligen Geistes, dass Gott ihnen helfen würde in einem Augenblick des Mangels. Gott würde eine Wundertat vollbringen, und sie erzählen, dass sie diese wenige Samen gepflanzt haben, gesät haben, Kaffeesamen, aber sie hatten keinen Dünger. Es war unmöglich, dass es überhaupt wächst, aber auf wundersame Art und Weise hat das Land einen sehr hohen Ertrag gebracht. Und mit dem Herrn und für Gott ist nichts unmöglich. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir preisen diesen allmächtigen, lebendigen Gott, diesen ewigen Gott, der herrlich ist, der alles für uns tut. Und jeden Tag beweist er uns, dass mit all diesen Wundertaten, dass er auf unserer Seite ist, er ist unser Trost, so wie es unsere Schwester Marisa letzten Sonntag gelernt hat, unser Tröster, der Heilige Geist, auch unsere Stärke, unser Alles. Halleluja. Gelobt sei sein Name von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bitte lasst uns aufstehen und in unserer Bibel lesen. Lesen wir im zweiten Buch Samuel, im Alten Testament, 1. Samuel, Verzeihung, 1. Buch Samuel, Kapitel 8. 1. Buch Samuel, Kapitel 8. Heute werden wir lehren über die Unzufriedenheit, das ist der Titel der Predigt. Woraus besteht die Unzufriedenheit? Was ist die Unzufriedenheit? Erstes Buch Samuel. Wir lesen in Kapitel Nummer 8. Und wir lesen eben Vers Nummer 5. Kapitel 8, Vers Nummer 5 lesen wir zur Ehre und zur Helligkeit Gottes. Und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden. Und da sagten die Ältesten Israels zu Samuel: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Das missfiel Samuel, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Vers 7, der Herr aber sprach zu Samuel: Gehorche der Stimme des Volks in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Amen. Bitte nimm Platz. So wie ich erwähnt habe, was bedeutet denn die Unzufriedenheit? Was bedeutet es, unzufrieden zu sein? Was der Herr uns sagen würde, vielleicht in der Prophezeiung: Sei zufrieden oder sei nicht unzufrieden, sagt uns der Heilige Geist in der prophetischen Rede, dass wir nicht unzufrieden sein sollen. Deshalb ist es wichtig, wann ist jemand unzufrieden, wann sind wir unzufrieden und woraus besteht diese Unzufriedenheit? Denn es ist eine Sünde vor Gott, ein Fehler, das den Muren gleich oder Schlechtreden gleicht. Und die Unzufriedenheit bedeutet, dass die Menschen, die unzufrieden sind, in Frage stellen oder verachten oder geringschätzen, Drei Aspekte, ganz wichtige Aspekte, die wir, mit denen wir uns heute befassen werden, heute Abend. Erstens, stellen Sie in Frage oder schätzen Sie gering. Als erstes die Anordnungen, die Gott uns gibt, seine Befehle, das werden wir sehen, wir werden einige Beispiele lesen. In zweiter Stelle, stellen die Personen in Frage oder schätzen gering nicht nur die Anordnungen, wie wir es gelesen haben, sondern auch die Diener Gottes, jene, die Gott einsetzt und auch Menschen. Und drittens, die dritte Art, um diese Unzufriedenheit zu äußern im Allgemeinen, ist, dass die Menschen in Frage stellen und verachten oder geringschätzen die Segnung Gottes. Diese drei Aspekte werden wir uns heute ansehen, diese drei Arten, unzufrieden zu sein im Leben. Und nun betrachten wir das Erste. Das Erste ist, wenn die Personen die Ordnungen, die Gebote verachten oder geringschätzen, die Gott bestimmt hat, die Gott gegeben hat. In diesem Falle, was wir gerade gelesen haben, ging es darum, dass Samuel es sehr deutlich hatte, er wusste es, denn Gott hat es ihnen so gesagt, der König für das Volk Israels war ja Gott. Gott und Herr über das ganze Volk Israels. Und das hatte Gott bestimmt, das hatte Gott angeordnet. Er wollte regieren, er wollte ihr König sein. Aber das Volk war unzufrieden. Warum waren sie unzufrieden? Denn sie stellten diese Anordnung Gottes in Frage und haben nicht wertgeschätzt oder geachtet, sondern verachtet das, was Gott wollte. Er wollte regieren über das Volk, denn er ist unser König, gelobt sei der Herr. In Ewigkeit ist er unser König. Er ist der ewige König, unser Schöpfer. Und er verdient die Ehre und Herrlichkeit. Er verdient die Lobpreisung und die Hochachtung und unsere Ehrdarbietung. Das Volk Israels aber wollte den anderen Heiden, das heißt den anderen Nationen, gleich sein. Denn die anderen Heiden hatten Könige und sie hatten und wollten das Gleiche tun. Sie wollten menschliche Könige und nicht diesen göttlichen König. Als aber Samuel hörte, dass das die Ältesten sagen, war er sehr traurig deswegen und hat zu dem Herrn gebetet und sagte, Herr, schau, was sie für mich von mir fordern. Und der Herr sagte, gehorche ihrer Stimme, denn sie verachten nicht dich, sondern mich verwerfen sie und stellen in Frage, was ich aufgestellt habe. Die Menschen, die in Frage stellen, die Anordnungen Gottes, schätzen gering das, was Gott bestimmt, was Gott einsetzt. Oftmals wollen sie klüger sein als Gott selbst. Und sie halten sich für klüger als alle anderen und als Gott. Deswegen meinen sie es besser zu wissen. Und diese Ältesten hatten diese Entscheidung getroffen. Und der Herr sagte zu Samuel, nimm an das, was sie dir sagen, nimm es an. Aber sag ihnen, was ihnen widerfahren wird. In den folgenden Versen sagt der Herr zu ihnen, warne sie und verkündige ihnen, was sie tun müssen, wenn sie einen König aufstellen. Das sind negative Folgen für das Volk. Lesen wir ein weiteres Beispiel im zweiten Buch der Könige. Das zweite Buch der Könige, hier finden wir in Kapitel 5, im Vers 10, wie der Herr unser Gott einen Befehl gegeben hatte, eine Anordnung durch den Propheten Elisa. Naaman erkrankte ja an Aussatz, das war ein Hauptmann aus Syrien und er war aussätzig geworden und kam, um Elisa aufzusuchen, denn man sagte zu ihm, Elisa hatte Macht von Gott, ihm zu heilen von diesem Aussatz, von dieser Lepra-Krankheit. Und Naaman hatte sich vorgestellt, er dachte, Elisa würde ihn entgegenkommen und ihn ehren, weil er ein Hauptmann war, der aus Syrien, eine große Nation. Und er stellte sich vor, Elisa würde zu Gott beten und Gott herbeibeschwören und ihm dann sofort heilen. Das waren seine Gedanken. Aber in diesem Falle, was Elisa getan hat, Elisa sandte ihn einen Boten, den Hauptmann, und ließ ihn sagen durch diesen Boten, er solle sich waschen 7-mal im Jordan, so wie es hier steht, und dort sollte er tauchen und sich dort waschen, und auf diese Art und Weise würde oder sollte er gesund werden, geheilt werden. Was aber geschah in diesem Falle mit Naaman? Er wurde sehr zornig. Er zog weg und war unzufrieden, hat diesen Befehl, diese Anordnung, die von Gott kam, in Frage gestellt. So hat es Gott bestimmt durch den Mund des Propheten Elisas. Und er sagte, aber gut, gibt es nicht bessere Flüsse in Syrien, wo ich mich waschen kann? Und hat alles Negative gesehen. Das Negative. Und das ist eine Eigenschaft jener unzufriedenen Menschen. Wenn jemand unzufrieden ist, sieht er immer das Negative. Nein, sie schauen nicht auf das Positive. Sie sind nicht optimistisch oder positiv gestimmt, sondern oftmals sind es böse Geister, die die Menschen einnehmen und sie alles schwarz sehen lassen. Das heißt, das Negative sehen. Sie sehen schwarz, sie sehen das Scheitern, sie sehen all das, was schlecht ist, und stellen das in Frage und verachten und schätzen gering. Und wer schätzt nicht, dass hier der Prophet gesprochen hat? Und wenn der Prophet das gesagt hat, er soll sich 7-mal im Fluss Jordan waschen, dann ist es ja die Anordnung, das war ja der Befehl. Dass der Prophet sandte ihn ja, einen Boten, und es kam eine Botschaft für ihn von Gott. Gut, dieser Mensch hatte ja keine Erkenntnis, er hatte es nicht zu verstehen, denn er war aus Syrien, aber es ist für uns eine Lehre. Es lehrt uns. Dieses Beispiel lehrt uns, dass oftmals die Menschen, anstatt das wertzuschätzen, schätzen sie es gering. Und das ist, was hier passiert ist. Lesen wir im Vers 10. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihn sagen, geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Das war die Botschaft. Anstatt zu sagen, gut, er hat mir gesagt, er hat mir versprochen, mein Fleisch wird wieder gesund. Damit reicht es. Es gab hier einen seiner Diener oder einen Hauptmann zu Zeiten des Herrn Jesus Christus. Der hat das Wort des Herrn geschätzt und sagte zu dem Herrn Jesus Christus, es reicht dein Wort alleine und mein Knecht wird gesund werden. Das war seine Einstellung und auch wir sollen eine optimistische, eine positive Einstellung, eine Haltung haben in unserem Leben, die Dinge zu verstehen und auch diese geistliche Sicht, diese Erkenntnis in den Tag zu legen, dass vieles und dass alles ein Plan Gottes ist. Und vieles geschieht, weil Gott uns vielleicht prüfen kann in einer solchen Situation. Aber wenn der Prophet gesagt hat, in diesem Falle, dass er gesund werden sollte, dann reicht es ja. Es war das war die Segnung. Er sollte diesem Gebot Gehorsam leisten und sich dort waschen. Aber in Vers 11, hier ist die Unzufriedenheit, da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selbst. Also er glaubte mehr zu wissen als der Prophet. Und das passiert mit den Menschen, die unzufrieden sind. Sie wollen vielleicht mehr wissen und glauben mehr zu wissen und sehen alles negativ, stellen alles in Frage, machen alles nieder, verzeiht den Ausdruck, machen alles nieder. Ich meinte, er sollte mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel? Er hat verglichen diesen Fluss Jordan verachtet und es verglichen mit anderen Flüssen Damaskus, sodass ich mich in ihnen wasche und rein werden könnte, und ging zornig davon. Da wandte er sich in Zorn weg. So handelt jemand, der unzufrieden ist. Noch ein Beispiel, unzufrieden zu sein mit den Anordnungen Gottes, finden wir im ersten Buch Samuel, Kapitel 14. Erstes Buch Samuel, Kapitel 14. Die Anordnungen, die gegeben werden von jenen Menschen, die Gott auch einsetzt. In diesem Falle, das wir gelesen haben, war es ja der Prophet Elisa. Jetzt lesen wir über den König Saul, den Gott eingesetzt hat. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 14, da sprach der König Saul mit all seiner Vollmacht als König. Sagte er zum Volk, sie sollten fasten denn sie würden in den Krieg ziehen, in die Schlacht ziehen. Und das Beste sei es zu fasten, dass Gott ihnen hilft in der Schlacht und ihnen diesen Sieg, diese Errungenschaft gibt. Sie sollten absolut nichts essen. Sein Sohn Jonathan hatte diesen Befehl nicht gehört, dass der König gesagt hat. Diesen Schwur. Und als Jonathan kam, er hatte nicht gehört, dass sein Vater mit dem Volk einen Schwur belegt hatte und er aß vom Honigseim. Und hier steht, dass dieser Honig, das war wie eine pure Energie für ihn, voller Energie, voller Kalorien. Es steht hier, dass seine Augen plötzlich strahlten und dass er mehr Kraft hatte als alle anderen plötzlich, alle, die gefastet haben. Und er sagte dann zu ihnen, wie kann es möglich sein, dass sie fasteten vor der Schlacht? Das war sein Fehler, das war seine Sünde. Jonathan hätte diesen Honig essen können, denn er wusste ja nichts vom Gesetz. Aber sobald ihm gesagt wurde, dass sein Vater diese Anordnung gegeben hat, hätte er schweigen sollen, er hätte nichts mehr kommentieren sollen. Aber die Unzufriedenheit hat er hier zum Ausdruck gebracht, weil er zum Volk gesprochen hat und sagte, was ist das für ein Gesetz? Mein Vater, er wird uns alle noch ins Unglück stürzen. Und wir müssen aufpassen, meine Brüder und Schwestern, vor dieser Sünde, die Unzufriedenheit. Denn man stellt die Anordnungen in Fragen, die Gott gibt oder die Gott gegeben hat durch seinen Propheten, Elisas zum Beispiel, oder die Anordnungen, die er gegeben hat durch den Propheten, durch Moses zum Beispiel, oder durch die Gott gegeben hat durch den König, der hier die Vollmacht von Gott hatte, in diesem Fall war es Saul. Und wenn die Person, die unzufrieden ist, redet und das in Frage stellt und er das öffentlich macht vor anderen Menschen, fügt er anderen Menschen Schaden hinzu. Denn er schadet ihnen, weil sie zuhören und werden angesteckt mit dieser Unzufriedenheit. Denn sie betrachten das, was die unzufriedene Person sagt, und ihre Mentalität wird kontaminiert, befleckt. Sie werden nicht eine geistliche Sicht haben und sagen, gut, wenn der König, unser König, einen Befehl gegeben hat, dass wir fasten sollen, dann werden wir diesen Befehl gehorsam leisten. Auch wenn es uns hungert, Gott wird uns helfen. Das ist die geistliche Sicht. Das ist der Befehl. Auch wenn dieser Befehl für jemand auf menschliche Art gesehen jetzt unkorrekt ist oder falsch, müssen wir es trotzdem schätzen und respektieren und hochachten. Oft erlaubt es Gott in diesem Falle, dass der König Saul eine solche Anordnung gibt, um das Volk zu prüfen, um zu prüfen, wie sie es auffassen, um auch vielleicht um zu bestrafen. Denn wenn die Menschen anfangen, in Frage zu stellen und gering zu schätzen und zu verachten, ach, das ist nicht gelungen, diese Entscheidung war falsch, oder aus welchem Grund wurde diese Entscheidung gefällt? Ich denke gerade an eine Schrift, als das Volk Israels, die Fürsten Israel, die haben ja Josef begleitet und taten einen Fehler. Und sie ließen sich betrügen mit den von Gabaon. Die ganzen Fürsten und Obersten des Volkes redeten schlecht. Wie kann es möglich sein, dass sowas passiert? Wie kann das sein? Das ist doch unerhört, dass ihr euch habt betrügen lassen. All diese Kommentare im Öffentlichen fügen den anderen Schaden hinzu und beflecken sie, verunreinigen sie mit Unzufriedenheit. Und das wird zu einer Sünde. Etwas anderes ist, wenn sie es vielleicht betrachten und sie denken das und sagen, aber nein, wir werden unterstützen und dem Gehorsam leisten. Das macht jemand, der Reife erlangt hat. Da kann uns Gott prüfen oder da ist unsere Segnung, meine Brüder und Schwestern. Es hängt von uns ab. Denn der Prophet hat es gesagt und wenn der Prophet es sagt oder der König es sagt, dann ist die Segnung in diesen Worten, denn diese Worte empfangen Rückhalt von Gott. So lehrt uns hier die Schrift im Vers Nummer 27. Jonathan aber hatte nicht gehört, dass sein Vater das Volk mit einem Schwur belegt hatte und er streckte seinen Stab aus, den er mit seiner Hand hatte und dachte die Spitze mit Honigseim und führte seine Hand zum Munde und da strahlten seine Augen. Da erhob einer aus dem Volk an und sprach, dein Vater hat das Volk mit einem Fluch belegt und geschworen, verflucht sei der jedermann, der etwas heute isst. So ist das Volk nun matt geworden. Dein Vater hat diese Anordnung gegeben. Da antwortete Jonathan im Vers 29, mein Vater bringt das Land ins Unglück. Stellt euch das vor, dass er das sagt, öffentlich. Das ist die Unzufriedenheit und weil er es öffentlich gemacht hat, hat er sich versündigt. Seht, wie strahlend sind meine Augen geworden. Er hat ihnen sogar gesagt, jene, die hier matt geworden waren und hungrig waren, und sagt ihnen noch, dass seine Augen strahlend geworden sind. Das heißt, dass er wieder quicklebendig geworden ist, weil er diesen Honig gegessen hat, weil er ein wenig von diesem Honig gekostet hat. Fürwahr hätte doch das Volk heute gegessen von der Beute seiner Feinde. Das heißt, er hat diese ganze Anordnung, diesen Befehl des Königs in Frage gestellt. Das war sein Fehler, das war die Sünde, das war seine Unzufriedenheit, die er hier geäußert hat. Lesen wir noch andere Beispiele. Wenn in Frage gestellt wird oder gering geschätzt wird, die Knechte Gottes oder die Diener Gottes in diesen Ausmaßen, was wir erklärt haben, und allgemein, wenn die Menschen gering geschätzt werden und wenn man unzufrieden ist mit den Menschen, mit den Dienern Gottes. Vielleicht nicht auf die Anordnungen, sondern allgemein ihre Aufgaben, ihre Tätigkeiten, die sie ausüben, lesen wir in Matthäus Kapitel 11. Matthäus 11 finden wir in Matthäus Kapitel 11 eine weitere Lehre diesbezüglich. Vers 16, Kapitel 11, Vers 16. Der Herr Jesus Christus lehrt das Volk hier. Er lehrt seine Jünger. Und in Vers 16 hat er es nicht verstanden. Er sagte, mit was soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Ich kann es nicht verstehen. Denn die Menschen sind so unverständlich. Und sie stellen alles in Frage und sind so unzufrieden. Das ist ihre Natur, so negativ. Und sehen gar nichts Positives daran. Das ist sehr schön. Es ist wahrlich schön, wenn die Menschen wirklich ein Gleichgewicht haben. Und eine optimistische Mentalität. Sie sind positiv gestimmt, eingestimmt. Und sie betrachten alles nüchtern und mit einem Gleichgewicht. Und sie betrachten immer auf geistlicher Sicht, warum die Dinge gerade passieren. Und dankt Gott dafür und Gott gibt Gott die Ehre und erfreut sich mit Gott. Das ist etwas Wundervolles, wenn jemand so handelt. Wenn aber, im Gegenteil, die Person negativ ist, immer mit Zorn, mit Unzufriedenheit und redet schlecht und Frust, und das ist traurig. Denn so zerstört er sein eigenes geistliches Leben. Wenn jemand negativ gestimmt ist, die ganze Zeit und unzufrieden und stellt in Frage und verachtet, so zerstört er sein geistliches Leben und er kann von bösen Geistern eingenommen werden. Wenn die Person jedes Mal negativer und schlimmer, und es wird immer schlimmer, dann wird jener Mensch keinen geistlichen Frieden erlangen können, keine Harmonie auch mit anderen Menschen. Und er wird nicht wirklich voranschreiten in seinem geistlichen Leben. Und er wird auch anderen schaden, weil sie sich damit anstecken, mit dieser Unzufriedenheit. Und er wird zu Unkraut. Wir kennen ja die Lehre von den Weizen und von den Unkraut. Denn alles, was er sagt, schadet den anderen, weil er es im Öffentlichen sagt, weil er nicht darüber nachdenkt oder er fragt nicht zuerst, ich habe diese Frage, das macht mir Sorgen, das ist meine Sichtweise. Kannst du mir das erklären? So sollte es ja sein, wenn man unzufrieden ist. Sondern er macht es öffentlich und vor anderen. Und es kümmert ihm nicht, wer ihn dabei zuhört. Darum sagte der Herr, dieses Geschlecht kann man nicht verstehen. Denn wir haben euch aufgespielt und ihr wollt nicht tanzen. Das ist ja logisch, wenn man aufspielt, dann tanzen die Menschen. Haben wir klare Lieder gesungen und ihr wollt nicht weinen. Das ist ein Vergleich, den er gegeben hat, ein Gleichnis. Das wäre logisch. Das wäre ja logisch, aber sie wollen nicht weinen, sie wollen nicht tanzen. Johannes ist gekommen in Vers 18, er aß nicht und trank nicht, so sagen sie, er war besessen oder er ist besessen. Er war ein Mensch, der nicht aß, der nicht trank. Und dann haben sie gesagt, er ist besessen. Und dann kam der Menschensohn, das war der Herr Jesus Christus, der isst und trinkt. Und so sagen sie, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und ein Weinsäufer? Und haben ihn auch kritisiert, dass er ein Freund der Zöldner und Sünder war. Denn ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in Lukas 18 oder 19, glaube ich, in Lukas 19, da wird uns über Zachäus gelehrt. Er war ein Oberster der Zöldner, ein reicher Mann. Und er war klein von Gestalt und der Herr Jesus Christus lobte ihn, weil er auf einen Maulbeerenbaum gestiegen ist und hat den Herrn zugerufen und gesagt, dass er ihn zuhören sollte. Und der Herr sagte, ich werde in deinem Haus heute, werde ich bleiben. Und alle, die bei ihm waren, haben eher das Negative geschaut und haben gesagt, ach, jetzt wird er einkehren bei den Zöldner. Bei diesem Sünder, er ist einer, der lebt schlecht, er ist ein Zöldner, er ist ein Sünder, ein Sündiger, ein Sünder, Verzeihung. Das heißt, sie haben stets alles in Frage gestellt und immer das Negative, das Böse gesehen. Es war alles schrecklich, es ist alles das Schlimmste und nichts ist gut dabei. Sie empfinden nichts, es ist nichts Positives dabei, es ist nichts geschafft, es ist alles ein Chaos und alles ist schlecht. Alles ist schlecht. Nein, meine Brüder und Schwestern, so soll nicht die Einstellung sein. Im Gegenteil, wir sollen sagen, als Kinder Gottes, wie schön, Johannes der Täufer gibt uns hier ein Vorbild, er isst nicht, er trinkt nicht. Wie wundervoll, alles was er tut. Und schaut auch auf den Herrn Jesus Christus. Er ist mit den Sündern und mit den Söldnern und er kommt den Kranken Heil und Segen zu geben. All das ist ein Plan Gottes. Der Herr ist wundervoll, Gott handelt vollkommen. Und so in allen Dingen, meine Brüder und Schwestern, so in allen Dingen. Dass wir nicht stets beladen sind mit dieser Unzufriedenheit, mit negativen Gedanken und voller Frustration und Enttäuschung, denn das entmutigt. Stellt euch vor, jemand, der negativ ist, der entmutigt ja am Ende. Und er bleibt nicht selber entmutigt oder alleine, sondern entmutigt auch jene, die um ihn sind. Wenn jene, die ihn umgeben, nicht feststehen und geistliche Reife erlangt haben und Erkenntnis haben im Wort Gottes, dann werden sie auch Schaden nehmen hier und auch negativ werden. Nein, meine Brüder und Schwestern, nein, betrachten wir zuerst. Gut, hier gibt es auch positive Dinge, Pros und Kontras. Nicht alles ist schlecht und es gibt immer was Gutes. Und sicherlich werden wir das finden, denn wir haben ja eine geistliche Mentalität. Und wir werden all diese positiven Dinge herausfinden. Und in Apostelgeschichte 7, Vers 35, Apostelgeschichte 7, Vers 35, lehrt uns die Schrift über das, was mit Moses getan wurde, was Moses angetan wurde, dass er auch verleugnet wurde und sie haben ihn und schlecht geredet und standen gegen ihn und sagten, wer hat dich gesetzt zum Richter und wer hat dich aufgestellt? Und eingesetzt und hat dich zum Aufseher benannt und haben nicht darauf geachtet, was Gott getan hat, dass Gott ihn ernannt hat, sondern sie forderten ihn heraus, denn das war jener Mensch, den Gott aufgestellt hatte, als seinen Propheten, mitten unter ihnen. Und im Vers 35 steht hier in Apostelgeschichte 7, diesen Mose, den sie verleugnet hatten, und da ist es, er wurde verleugnet und man in Frage gestellt, was er getan hat. Man hat nicht geschätzt, was er tat, sondern gering geschätzt, verachtet. Wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? So sagten sie zu ihm. Den sandte Gott als Anführer und Retter. Wir sehen hier also die Unzufriedenheit. Die Unzufriedenheit auch gegenüber jenen Menschen, die Gott einsetzt. Die Gott zu seinen Dienern macht. Diesen hat Gott als Anführer und Retter gesandt durch den Engel, der in ihm Dornbusch erschienen war. Das heißt, es war nicht willkürlich, es war nicht, weil er es wollte, sondern auch heute könnte jemand sagen, warum werden die Pastoren in der Kirche nicht jedes Jahr ausgetauscht? Warum gibt man nicht auch anderen Leuten die Chance? So haben auch Leute geredet in der Kirche, die kommen und sagen, warum wird nicht rotiert, warum wird nicht gewechselt und hier ein anderer Prediger eingesetzt oder ein anderer Pastor oder in diesem Sinne. Das heißt, es sind Menschen, die anderen zum Nachdenken auch bringen und diese Kommentare hören und sagen, ja, warum ist das so? Und das dann auch in Frage stellen. Wer aber Erkenntnis hat, der wird sagen, nein, Gott ist derjenige, der die Menschen einsetzt. Und er in der prophetischen Rede macht die Versprechungen und Gott erfüllt ihnen dann zu seiner Zeit. Und wenn die Person sich nicht vor Gott versündigt, wenn sie nicht eine große Sünde vor Gott begeht, wird Gott ihnen helfen, Pastoren zu sein bis zum Tode, solange sie dem Herrn treu sind. So sollte unsere Denkweise sein. Das ist die Realität auch heute. Und diesen hat Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der in dem Dornbusch erschienen war, gesandt. Das heißt, Mose wurde nicht irgendwie auserkoren, auserwählt von irgendwelchen Gruppen von Menschen oder durch einen Wahl, sondern es war Gott, der sich ihn offenbart hat im Dornbusch und sagte, nimm den Stab und mache Wunder und sage dich, ich habe dich gesandt. Und keiner konnte die Wunder tun, die Moses tat, weil Gott ihm diesen Auftrag, diese Arbeit gegeben hatte, diesen Amt. So sollten wir jeden Tag Erkenntnis erwerben, damit wir nicht verwirrt werden, meine Brüder und Schwestern. Wir sollten auch unsere Brüder und Schwestern respektieren, jene Menschen respektieren. Denn man kann ja vielleicht unzufrieden sein mit jemandem. Man aber bittet zu Gott, dass er das entfernt und dass es keine Unzufriedenheiten unter uns gibt. Mit Brüdern der Kirche und Gläubigen. Auch wenn sie keine Verantwortungen oder Aufgaben in der Kirche tragen, wenn jemand in die Kirche kommt, sollst du immer stets daran denken. Ist er in der Kirche, dann ist es, weil Gott ihn liebt. Ist dieser in der Kirche, dann ist es, weil Gott gnädig ist, weil Gott barmherzig ist ihm gegenüber und Gott ihn liebt. Und für Gott ist er, diese Person, wichtig. Auch die Menschen der Welt, auch wenn sie nicht in die Kirche kommen, müssen wir sie respektieren und schätzen und sie wertschätzen, sie in Ehren halten und die Menschen respektieren, auch wenn sie nicht in die Kirche kommen. Nun, hier in Jakobus steht, verleumdet einander nicht. Verleumdet einander nicht bedeutet genau das, kritisiert nicht einander, redet nicht schlecht übereinander oder verachtet euch nicht untereinander, unter den Brüdern und Schwestern, denn das Murren oder das Schlechtreden, Murren spezifisch, so wie es in der Bibel steht, ist gegen jemand, den Gott einsetzt. Wenn jemand einen Kommentar tut, in Bezug auf unsere Schwester Melissa zum Beispiel, Gott hat sie eingesetzt, von Anfang an hat sie die erste Prophezeiung gegeben. Wenn jemand das in Frage stellt und wenn jemand anfängt, eine Lehre, eine Predigt zu verachten oder gering zu schätzen und schlecht zu reden, dann wird es zu Murren. Das nennt man dann Murren in der Schrift. Hier wird verleumdet gesagt, aber da bezieht man sich mehr auf untereinander uns zu kritisieren und untereinander schlecht zu reden. Das ist die Kritik, das ist irgendwie dieses Urteilen, Errichten gegen einen Bruder. Wer seinen Bruder verleumdet, verurteilt das Gesetz. Weil das Gesetz uns sagt, wir sollen uns ja gegenseitig lieben und respektvoll sein. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Wir alle sollen uns respektieren und stattdessen beten für unsere Brüder und Schwestern. Wenn jemand um einen Rat bittet, dann geben wir ihnen einen Rat. Wenn nicht, dann nicht. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer bist du, dass du deinen Nächsten verurteilst? Es gibt eine weitere Schriftstelle in Prediger, da sehen wir auch die Tendenz des Menschen. Jemand hat mir ja in einem Land gesagt, und in diesem Land, sagte er, sind die Menschen nie unzufrieden. Denn sie stellen stets alles in Frage. Zum Beispiel in der Regierung, in der Politik. Dieser Regierende tut etwas, aber das nutzt ihn nichts. Denn das Volk und die Menschen sind immer negativ. Und alles ist schrecklich, alles ist böse und alles ist falsch. Und er machte mir diesen Kommentar. Und ich fand diese Stelle in der Bibel. Und darin sehen wir, dass es die Natur des Menschen ist. Er ist undankbar, der Mensch. Seine Natur ist, unzufrieden zu sein. Nichts ist wirklich gut. Sie sind nie zufrieden. Sie wollen immer mehr und mehr, voller Habgier. Und sie können niemals sagen, ach, wie schön das, was du gemacht hast, wie wertvoll und das jemanden anerkennen, sondern stets den anderen Böses tun und verachten das, was er tut, geringschätzen und ihn zu stürzen und die Unzufriedenheit, die ganzen Kommentare, die Zerstörung. Das ist eine Eigenschaft des Menschen, des Fleisches. Salomo sagt, das ist eine Eitelkeit. Unter der Sonne hat er das betrachten können. Zu dieser Zeit stellt er ein Beispiel auf, wenn dann der Nächste kommt, der Nachfolger des Königs, der Zweite, was ihn erwartet, auch Kritik und Kommentare, denn niemand ist zufrieden mit etwas. Und so darf es nicht sein unter dem Volk Gottes, meine Brüder und Schwestern. Das ist unerfreulich vor den Augen Gottes. Jemand, der nicht zufrieden ist, der mit nichts und niemandem zufrieden ist. Alles macht er, wirft er zu Boden, alles ist negativ, alles ist schlimm und schlecht. Es gibt nichts Gutes, man hat nichts Gutes empfangen. Und die Menschen, obwohl sie sind voller Unzufriedenheit und sind mit dieser Mentalität. Aber so ist es. So ist die Realität. Wenn man sie vielleicht in Frage stellt und kritisiert, dann darfst du nicht traurig sein darüber und dich betroffen fühlen. Denn in der Bibel steht, so wird es sein, wenn du kritisiert wirst. Und das ist die Natur des Menschen. So sollte es aber nicht sein. Und darum sind wir in der Kirche Gottes und suchen den lebendigen Gott, dass er uns hilft, dass wir nicht fallen in diesen Sünden. Und im Vers 15, und ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandelten, bei dem zweiten Knaben, das war der Nachfolger, der an jene Stelle treten sollte des Königs, Vers 16. Und es war kein Ende des Volks, vor dem er herzog. Und doch wurden seine nicht froh, die später kamen. Sie werden auch nicht froh sein. Auch er soll wissen, dass die nach ihm kommen werden, wir werden auch nicht froh sein. Und das ist auch für eine Regierung. Eine Regierung danach wird auch nie alle glücklich stimmen können. Das ist sicher. Denn es wird immer Unzufriedenheit geben. Und so ist der Mensch. So ist seine Natur, dass er unzufrieden ist. Darum ist es so wundervoll und so schön, Menschen zu finden, die ein Gleichgewicht finden, die positiv gestimmt sind. Menschen, die sagen, das ist vielleicht negativ, das ist vielleicht positiv, aber es gibt mehr positive Dinge als negative. Und auf jeden Fall erlaubt das ja alles Gott und das ist ein Plan Gottes. Und das wird nüchtern betrachtet. Und inmitten all dieser Schwierigkeiten haben wir Segnungen empfangen und Gott ist bei uns und wir haben viel gelernt. Das ist so eine Analyse, eine so reife und wunderbare Analyse erwartet Gott von uns. Eine überlegte Analyse, dass wir gerecht sind und nicht mit der Unzufriedenheit sofort urteilen und in Frage stellen. Und dass wir weise sein wollen und klüger als alle anderen und die anderen tun nie etwas Gutes und wissen etwas. Nein. Da müssen wir uns berichtigen und so wird Gott erfreut sein über uns. Die dritte Art, worüber wir heute sprechen, ja, über die Unzufriedenheit, ist, wenn man in Frage stellt eine Segnung Gottes oder geringschätzt eine Segnung Gottes. In Apostelgeschichte 16, Verzeihung, in Exodus, das zweite Buch Mose, finden wir das Volk Gottes im Altertum, das Volk Gottes, das die Segnung Gottes verachtet hat. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 2, steht hier, und es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben, durch des Herrn Hand. Es steht hier, in Ägypten erging es ihnen besser, ach, dort war es wundervoll. Wir aßen dort bei den Fleischtöpfen. Stellt euch das vor. Wir aßen dort, obwohl sie Sklaven waren. In der Bibel steht, sie haben gearbeitet. Unendliche Stunden haben sie gearbeitet. Und mussten Steuern zahlen an Pharao. Und waren ermüdet und matt geworden. Und wurden zerstört und unterdrückt. Und sie wollten lieber unterdrückt sein, als die Wunder Gottes zu sehen. Auf den Weg in das verheißene Land. Stellt euch das vor, diese Unzufriedenheit. Stellt euch das vor, wie negativ sie gestimmt waren. Das ist die menschliche Natur. So abgeirrt. So verloren von der Wahrheit Gottes und aßen von den Fleischtöpfen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Ach, so haben sie sich beklagt. Sie waren Sklaven und Knechtschaft. In der Knechtschaft haben sie gelebt, aber sie sahen es besser, als wäre es etwas Besseres als das, was sie jetzt erleben. Als wäre alles genau das Gegenteil. Gott segnet uns und sie sagen nein. Nein, Gott segnet uns nicht. Und es geht uns schlecht, furchtbar. Es ist furchtbar und wir haben nichts von Gott empfangen. Alles ist schlecht. Und wir sind umgeben mit Segnungen. Nein, schlecht, schlecht, schlecht. Wir sehen nichts Gutes daran. Wir haben nichts von Gott empfangen. Wir sehen es nicht. Wir sind blind für die Segnung. Und im Vers 14 hat Gott ihnen das Manna geschenkt. Das Manna haben sie vom Himmel empfangen. Es war wie der Tau und es war ganz eine leichte Nahrung, eine Kost, die sie aßen. Und im Vers 21 beschweren sie sich weiter über das Manna, obwohl Gott ihnen sogar ihnen zu essen gab, sodass sie nichts mehr essen konnten. In Numeri, im vierten Buch Mose, Kapitel 21, gab Gott ihnen auch Fleisch und sie hatten das Fleisch satt und dann kam das Manna und dann waren sie unzufrieden mit dem Manna, mit diesem Brot, das Gott ihnen gab. Ach, sie wollten kein Brot mehr, zuerst wollten sie kein Fleisch mehr. Vielleicht heute, wenn wir es heute betrachten, Gott gibt ihnen ein Auto. Eines Tages hat das Auto einen Schaden, dann beschwerden sie sich über das Auto. Aber es war eine Segnung, die Gott ihnen gegeben hat. Gott versprach eine Arbeit und du hast vielleicht Probleme mit deinen Kollegen, dann beschwerst du dich über diese Arbeit. Oder der Chef hat dich zurechtgewiesen, dann beschwert er sich über die Arbeit. Und so ist alles schlecht für den Unzufriedenen. Gott segnet ihn, aber er ist unzufrieden. Nichts ist gut. Und hier steht im Numeri, Kapitel 21, Vers 4. In Vers 4, viertes Buch Mose. Das ganze Volk war entmutigt und das Volk redete gegen Mose, warum hast du uns hierher gebracht? Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir hier sterben in der Wüste? So haben sie geredet. Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und es uns ekelt vor dieser mageren Speise. Das war das Manna. Es ekelt ihnen. Und das haben sie gesagt. Dieses Brot, es ekelt uns schon. Ach, wir wollen es nicht mehr essen, diese magere Speise. Und das haben sie öffentlich hier preisgegeben. Und stellt euch vor, das vor allen anderen. Damit alle anderen, die schwach sind, genau das hören und sagen, ach, den ekelt's, mich ekelt's auch. Es gibt Menschen, die lassen sich beeinflussen. Sehr leicht beeinflussen. Und es gibt Menschen, die erst lernen und mit einem solchen Kommentar wird er sofort zerstört. Bis dahin kam sein geistliches Leben. Und Hebräer Kapitel 12, lehrt uns die Schrift, oder besser, lesen wir zuerst in fünftes Buch Mose, das fünfte Buch Mose, Deuteronomium Kapitel 1, das fünfte Buch Mose, sie wollten das verheißene Land sehen im fünften Buch Moses, Kapitel 1, Vers 21. Man sagte, Boten, 12 Kundschafter wurden ausgesandt, um das verheißene Land zu erkunden. Und sie brachten Früchte, sie brachten Trauben, die riesig waren. Und sie brachten die Beweise, dass dieses Land ja ein sehr fruchtbares Land war. Aber nein, sie waren alle negativ gestimmt. Nein, das ist auch alles schlecht. Und diese 12, die dann kamen in Deuteronomium Kapitel 1, Vers 21, Kaleb und Josua waren optimistisch und positiv. Sie haben gesagt, das ist die Segnung Gottes, es ist ein gutes Land. Andere haben gesagt, nein, dort gibt es Riese und diese Städte sind bemannt und wir können das niemals, niemals erreichen. Und so haben sie die anderen, das andere Volk, entmutigt, weil sie die Segnung Gottes in Frage gestellt haben. Und dann sagte Moses zu ihnen, achtet ihr es für wenig? Da sagte Josua, ist es euch wenig, dass Gott uns eine Wolke aufstellt, um uns zu führen? Und in der Nacht stellt er uns eine Säule aus Feuer, um uns zu leiten. Wird der lebendige Gott uns nicht diesen Triumph geben über dieses Volk? Er redete immer gut über Gott. Das möchte ich hier hervorheben in dieser Stelle von unserer Schwester Maria Luisa. Denn sie redet immer gut über Gott und vertretet dem Herrn in all ihren Predigten, in all ihren Ratschlägen, hören wir nur Gutes über dem Herrn. Und sie sagt, Gott hat recht, sagt unsere Schwester. Das, was gerade passiert, ist deswegen und deshalb, aber Gott hat recht. Gott müssen wir respektieren. Gott dürfen wir nicht in Frage stellen. Er ist heilig. Der Herr ist vollkommen. Er weiß, warum er das tut. Aber niemals. Eine Unzufrieden niemals in Frage stellen, warum hat Gott das erlaubt? Nein, niemals. Sondern Gott ist vollkommen, Gott hat recht. Das ist unsere Segnung. Das ist unsere Lehre, das ist eine große Lehre für uns. Stets, immer das Positive betrachten, meine Brüder und Schwestern, indem wir Gott loben und preisen. Das ist löblich. Ihr werdet hier die Erklärung finden über das, was wir hier sagen. Und jetzt lasst uns lesen in Hebräer Kapitel 12 noch ein Beispiel über die Unzufriedenheit. Hebräer Kapitel 12 in Bezug auf eine Segnung Gottes. In diesem Falle über Esau. Gott hatte ja gesagt, mein Segen ist die Erstgeburt. Und für Esau war das nicht seine Segnung. Er hat es ja gering geschätzt. Es war ja wie ein Fluch. Es hatte ihm nichts zu sagen. Es hatte keinen Wert für Esau. Das heißt, er hat es gering geschätzt. Er hat es verachtet, die Segnung Gottes. So sehr, dass er es verkauft hat für ein Gericht voll Linsen. Und er hat in Frage gestellt, seine Segnung. Er hat sie nicht geachtet, hat es nicht wertgeschätzt. Hebräer 12, Vers Nummer 15. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse. Das ist diese bittere Wurzel, die Unzufriedenheit, negativ zu sein, alles in Frage stellen und die Unzufriedenheit, das Schlechtreden, das Murren und Verachten und die Befehle Gottes, die Segnungen Gottes in Frage stellen, die Menschen, die Gott einsetzt und die anderen Brüder und Schwestern in Frage stellen und so weiter. Das ist diese bittere Wurzel, dass ich aufwachse. Es ist nicht nur eine bittere Wurzel und eine geistliche Ruine, sondern dadurch werden andere auch unzufrieden. Und das ist ja das Gleichnis von den Weizen und von Unkraut, dass sie sich vermischen und dass sie gemeinsam wachsen. Und Unfriede aufrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei, ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um eine Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Steht hier, hernach aber hat er es bereut, aber auch mit Tränen konnte er diese Segnung nicht mehr erlangen. Gott möge uns helfen, dass wir nicht fallen in diese Sünde. Im Gegenteil, geistliche Reife besitzen und Menschen sind, die stets bewundern und zufrieden sind mit allen den Dingen, die Gott uns erlaubt in unserem Leben, denn es wird am Ende immer eine Segnung sein. Gelobt sei unser Gott. Mächtiger Vater, wir danken dir für alle deine Segnungen, für deine Liebe, für deine Güte und Barmherzigkeit, für alles, was du uns erlaubst zu erleben, für alles, was du erlaubst in unserem Leben, für alles, was uns passiert, was uns widerfährt, Gutes oder Schlechtes. Alles, was uns widerfährt, ist am Ende eine Segnung, eine Lehre. Am Ende ist es etwas Gutes. Es ist ein vollkommener Weg, den du für uns bestimmt hast, für jeden von uns. Darum leite uns, darum führe uns durch deine mächtige Hand und tu deinen Willen. Leite, Herr, unser Leben. Kümmere dich, alles ans Licht zu bringen, Herr, gemäß deinen Willen, gemäß wie du es für uns bestimmst. So soll auch unser geistiges Leben zunehmen und nicht kontaminiert sein und verunreinigt durch Unzufriedenheit und böse Geister uns unser geistliches Leben schaden, sondern dass wir frei davon sind, voller Optimismus, voller Freude und voller Glücklichkeit in Frieden mit dir, zu Frieden, mit Frieden in unserem Herzen. Und dass wir stets diese geistliche Mentalität bewahren, dass wir inspiriert sind und dass wir frei sind, frei, um zu verstehen die Dinge mit Klarheit und so, Herr, jede Entscheidung treffen in unserem Leben. Befreie uns von Flüchen, von Hexereien, von dem Neid des Teufels, die Gefahren, Todesgefahr und Unfälle, all das Üble und all das Böse, das uns vielleicht umgibt und böse Pläne, die der Feind schmiedet. Bewahre unsere Gesundheit, hüte uns, Herr, vor bösen Geistern des Todes, der Sünde und auch vor diesem Virus inmitten der Menschheit, Herr. Hüte uns, befreie uns vor das Böse, erhalte unser Leben. Und gib uns Gesundheit, Herr, dass wir dir dienen können mit Vitalität, mit Kraft, mit deiner Macht, um vielen von deiner Existenz zu verkündigen, dass viele Wesen, dass viele Menschen dich kennenlernen, viele Herzen zu dir finden. Schütze, Herr, unsere Ehen, bewahre sie, halte sie in deiner Liebe, dass wir stets respektvoll sind gegenüber unseren Familien, Kindern, Töchtern, Söhne, Herr, und Eltern. Segne uns im materiellen, im finanziellen Leben und stell uns alles zur Verfügung, was wir benötigen, Herr. So, Herr, können wir alle unseren Verpflichtungen nachgehen und auch deine materiellen Segnungen genießen. Mächtiger Gott, wir bitten dich um deinen Segen für deine Gemeinde, für deine Kirche. Auch dein großer Segen über unsere Schwester Maria Luisa, deinen Schutz und über alle deine Söhne und Töchter weltweit, in allen Nationen, Herr. In allen Kontinenten, wo gerade zugeschaltet wird, wo alle vereint sind, einmütig im Herzen, höre ihre Bitte, ihr Gebet, gewähre ihre Herzenswünsche, ewiger Gott, dass dein mächtiger Wille geschehe. Verherrliche dich, offenbare dich mit deiner Segnung und bring uns, Herr, mit deiner Segnung stets nach vorne, voran, Herr, und bewahre uns, dass wir uns vor dich versündigen. Befreie uns vom Bösen, von der Versuchung, vom Fall, vom Scheitern, von der Sünde. So, Herr, mögest du stets unsere Bitten erhören, unser Flehen, unser Rufen hören. Danke, geliebter Gott. Danke, Herr, im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Meine Brüder und Schwestern, es ist mir eine Freude, mit euch diesen Moment zu verbringen. Eine große Umarmung. Gott segne euch. Bis bald.